Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde, Movie-Nerds und Podcast-Spacken. Dies ist der Zelluloid Podcast Nummer 34, 35?
35.
35?
Jawohl.
Ja? 35. Unglaublich. Unglaublich langsam wird der Podcast, kommt meinem Alter sehr nahe. Noch hat er mich nicht eingeholt. Aber 35, da gibt es Leute, die feiern da, die machen da ein dickes Fass auf und laden viele Freunde ein. Wir sind aber heute nur zu dritt. Ich habe bei mir aus Sturgut endlich mal wieder dabei, der Kalil Böller.
Wie der Schwabe sagt, grüß Gott.
Wenn ich ihn sehe, aber ich gucke nachher, laufe ich bestimmt am Spiegel vorbei. Und aus dem Ruhrpott habe ich den schicken Carsten Pohl.
Guten Tag.
Und wir machen heute ein Quickie. Nein, nicht das, was ihr denkt. Auch wenn ich extrem attraktiv bin, glaube ich nicht, dass der Carsten und der Kali extra hier nach Holland fahren wollen, um mit mir ein Quickie zu machen. Nein, wir machen ein Quickie. Wir machen eine Roundup-Folge, die ein wenig kürzer ist als die normalen 2 Stunden. Wir werden jeder 3 Filme vorstellen, also 9 Filme in total. Da wird es auf jeden Fall für jeden was geben. Und ich möchte noch einmal auf unsere wunderschicke, schöne Seite hinweisen, zelluloid.de, wo wir übrigens nicht nur die Shownotes, sondern auch gleich noch praktische Amazon-Links verlinken. Sprich, wenn es einen Film gibt, der genannt wird, den ihr ganz besonders gerne sehen wollt und ihr habt euch den Titel nicht merken können oder wollt nicht die ganze Zeit mitschreiben, ihr wisst, dass es in 2-3 Tagen spätestens auf Zelluloid die Liste geben wird und wo ihr einfach klicken könnt und dann kommt ihr bei Amazon raus und da wird der Film dann zu bestellen sein, zum selben Preis wie normal bei Amazon, also es kostet euch nicht mehr oder so, aber wir verdienen 1 Cent an dem Film. Okay. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Auf dieser wahnsinnig tollen zelluloid.de Seite gibt es auch ein wahnsinnig tolles Forum. Ihr könnt da auch übrigens zu den Podcasts im Kommentarbereich eure Meinung kundtun, aber auch im Forum könnt ihr Themen vorschlagen, Filme vorstellen und mit anderen Filmnerds diskutieren. Und ich möchte auch gleich nochmal dazu sagen, ganz oft sagen Leute, ihr seid ja selber kaum hier und der Philipp und der Carsten, glaube ich, die posten nie oder die schreiben fast gar nichts dazu.
Was, muss man im sagen. Forum?
Ja.
Ist ja im Forum?
Im Zelluloid-Forum und dazu muss ich sagen, dass bei mir ist gerade alles sehr stressig ist, mein Leben. Und ich schon praktisch euch diese Zeitopfer, wo ihr jetzt meine Stimme hört und ich es einfach momentan nicht schaffe. Ich werde aber sicher Zeiten haben, wo ich sehr viel im Forum schreiben werde, aber es ist auch nicht so, dass wir das Forum praktisch, dass wir da die Animateure des Club Med Forum sind, sondern dass das ein Forum ist, was wir zur Verfügung stellen, wo ihr mit anderen diskutieren könnt und wir werden da sicher mitdiskutieren. Da hat der Victor übrigens eine sehr interessante Zusammenfassung des Drehbuchs vom nächsten Quentin Tarantino Film geschrieben, also eine Rezension sozusagen und die hat große Lust gemacht. Habt ihr die zufällig gelesen?
Nö, wenn ich ehrlich bin, nein.
Leider nicht, nein.
Aber ich werde es gleich nachher machen.
Das ist wirklich wird, glaube ich, ein extrem cooler Film, der neue Tarantino.
Wo steht das unter Ich mag Filme?
Wahrscheinlich. Er hat es irgendwie Django, bla, irgendwas genannt.
Django Unchained oder ein Pferd namens Fritz?
Genau. Guck, der Victor, der ist einfach von Natur her eine schreibende Seele. Also so diese Überschriften. Es gab früher immer Bücher, die ich nie verstanden habe, so Kinderbücher, wo stand Malte oder das Geheimnis im Keller. Und da habe ich gedacht, ja, was jetzt, Malte oder das Geheimnis im Keller? Was für eine Geschichte gibt es jetzt in dem Buch? Und diesen schreiberischen Kniff hat der Victor in der Überschrift dieses Threads angewandt. Und ich höre jetzt auf zu reden, sonst rede ich mich noch um Kopf und Kragen.
Ja, aber das ist doch irgendwie was ich doch sonst nur irgendwie aus Deutschland kenne. Zum Beispiel About a Boy hat doch auch irgendwie so einen komischen Oda-Titel.
Oh, da habe ich ja heute einen passenden Film rausgesucht.
Tod einer Ente, oder wie hieß der nochmal auf Deutsch?
Ich weiß nicht, also ich glaube, der Untertitel war Oder der Tag, an dem die Ente starb oder so.
Genau, stimmt. Ja, das ist dieses Oder ist, glaube ich, wirklich so eine deutsche Sache, dass man einfach, das vielleicht gibt es dann immer so ein Meeting. Also wie nennen wir den Film jetzt? So oder so, die zwei Favoriten. Und dann kommt man nicht auf einen Nenner und sagt man, ach komm, wir geben es einfach raus.
Also mich beschleicht langsam wirklich der Verdacht, dass ihr irgendwie an meine Liste gekommen seid, was für Filme ich vorstelle. Weil witzigerweise trifft es genau auf zwei Titel von den dreien auch zu mit deutsche Titelgebung oder was der Verleih aus einem Titel macht.
Okay, da du dich schon so, dann fang doch einfach mal mit deinem ersten Film an, Karlil.
Ah, klar, lange aus der Übung und gleich werde ich vorgejagt, okay. Natürlich, ich habe jetzt ein Weilchen immer mitgemacht, habe eine Menge Filme gesehen, eine Menge Serien gesehen. Das Erste, was ich rausgreife, ist was Aktuelles, habe ich auf dem Fantasy Filmfest Nights gesehen, müsste jetzt auch demnächst auf DVD erhältlich sein und ist für mich in gewisser Weise ein Paradoxum, weil ich sage ja immer, in der Regel sind Remakes schlechter als das Original. In diesem Fall ist das Remake allerdings besser als das Original, wobei das nichts zu heißen hat, der Film bleibt trotzdem schlecht. Die Rede ist von I Spit on Your Grave. Sagt der einen von euch schon mal so vom Titel was?
Nee, ja. klingt aber böse.
Ja, witzigerweise, also I Spit on Your Grave ist ein
der Remake. Der hätte in die Revenge-Podcast auch gut reingepasst.
Nein, eigentlich nicht unbedingt, weil es ein furchtbar schlechter Film ist. Also er ist wirklich schlecht. Also das Original zumindest. Da sage ich vielleicht auch ein bisschen was dazu erstmal. Also I Spit on Your Grave ist ein Remake des gleichnamigen Films aus den 70ern. I Spit on Your Grave, beziehungsweise wie er eigentlich hieß, Day of the Woman. Nur haben sich da die findigen Verleiher entschlossen, Day of the Woman hört sich irgendwie komisch an, mach mal I Spit on Your Grave draus. Und das Remake hat sich natürlich dann auch gleich diesen reißerischen Titel verpasst. Und vielleicht ein bisschen Background zu I Spit on Your Grave, zum Original. Das ist ein sogenannter Video Nasty. Du hast es ja schon richtig erwähnt, Philipp. Zählt man im Endeffekt zu den Revenge-Movies, beziehungsweise zu der Untergattung Rape and Revenge. Ja, und ist unter Filmfreunden, beziehungsweise auch in der Horrorfilmszene, genießt der Film ein bisschen den Ruf von einem Klassiker, weil er auch in vielen Ländern verboten war, beziehungsweise auch nur gekürzt erhältlich war. Ich sage ein bisschen mal was zur Handlung, die sich relativ nah am Original bewegt. Die Schriftstellerin Jennifer Hills, die wird gespielt von Sarah Butler, die der ein oder andere aus zwei oder drei Folgen CSI kennen könnte. Hat also relativ wenig, wenn man so will, Screen-Erfahrung. Ist unterwegs in eine Hütte, die sie sich gemietet hat, irgendwo auf dem Land, wo sie sich zurückziehen will und ihren neuen Roman schreiben. Da werden dann, als sie in der Hütte ankommt, beziehungsweise schon im Vorfeld, ein paar einheimische Männer auf sie aufmerksam und machen ihr auch Avancen, die Frau allerdings doch abschmettert. Allerdings geben sich die Männer damit nicht zufrieden und stellen der Dame dann in ihr Haus nach. Und es kommt, wie es fast kommen muss in solchen Filmen, die Frau wird von einer Gruppe Männer gedemütigt, misshandelt, mehrfach vergewaltigt, was jetzt im Remake dankenswerterweise nicht so explizit dargestellt wird wie im Original. Da wurde die Vergewaltigung relativ, also wirklich schon zelebriert fast schon. Und die Dame wird eben auf die schlimmste Art und Weise vergewaltigt. Viel wird da auch ein bisschen im Kopf überlassen und stürzt im Rahmen der Vergewaltigung, also die Männer weiter nachstellen, dann in den Fluss und wird da für tot gehalten. Es ist aber nicht so, dass der Film damit aus ist, sondern die Dame überlebt das Ganze und wird zum mordenden Racheengel. Und man muss sagen, wo das Original eigentlich die Karte gespielt hat, dass die Frau benutzt ihre weibliche Reize und lockt die Männer in relativ profane Todesarten. Also der eine wird erhängt, der andere wird von einem Boot erfahren. Am bekanntesten dürfte in der Tat die Kastrationsszene in der Badewanne sein. Wohl aus dem Grund ist auf dem Teaserplakat zum neuen Sarah Butler auch mit einer großen Heckenschere drauf. Da sprechen natürlich alle Männerängste. Ich meine, ihr Jungs könnt es relativ gut nachvollziehen, oder?
Ich kenne selten Badewannen, deshalb...
Also stell dir einfach eine Frau mit einer großen Heckenschere vor, was die wohl mit einem Vergewaltiger anstellen könnte und vor was sie diese Heckenschere bräuchte.
Ey, wenn also die ihm nicht etwa den Finger abschneidet.
Nee, die will ihm nicht unbedingt den Finger abschneiden.
Und Nase.
Vermutlich will sie meine schöne Gartenhecke kaputt schneiden.
Ja, also ich schneide mir ja immer die Fingernägel mit meiner Gartenschere. Kommt aber genau hin. Naja, jedenfalls, da unterscheidet sich das Original sehr vom Remake jetzt. Wo es im Original vor allem die Schauspielerin war, dass sie ihre weiblichen Reize ausgespielt hat, was natürlich dann so ein bisschen so diesen sie hatte es doch gewollt Klang hat, um die Männer dann in Fallen zu locken und sie da auf recht profane Art und Weise zu töten, hat man beim Remake das Gefühl, dass Sarah Butler direkt bei Jigsaw in die Lehre gegangen ist. Sprich, es werden keine profane Todesarten gewählt wie erhängen, sondern die Dame baut ähnlich wie Jigsaw aus Saw Todesfallen. Und ab dem Moment taucht die Frau auch bloß noch als Racheengel auf. Das Ganze ist ziemlich, ziemlich gory dargestellt. Wobei es gibt auch da in dem Bereich Schlimmeres. Was man allerdings dem Film ganz klar attestieren muss, ist, dass ein paar dieser Todesszenen auch wirklich für Sadismus nur so triefen. Und selbst man tut sich damit auch wirklich schwer, sich da noch mit der Hauptdarstellerin irgendwie zu identifizieren beziehungsweise Verständnis dafür aufzubringen. Klar, gut, sie ist auf schlimmste Art und Weise...
Wahrscheinlich, weil der Rape nicht so explizit gezeigt wurde.
Ja, das ist genau der Punkt, das sprichst du richtig an. Also der Film, das Original, da stand eben dieses Rape im Vordergrund. Und der wurde ja, wie ich gesagt habe, regelrecht zelebriert. Also der würde locker, würde ich sagen, im Original hat er 40% der Screentime ausgemacht. Dagegen wählt das Remake eben diesen Weg, sich auf die Rache zu konzentrieren, wobei das Ganze aber meines Erachtens ein bisschen so in diese Torture-Porn-Ecke abdriftet. Also was die Frau mit Angelhaken anstellen kann, beziehungsweise wofür man eine Schrotflinte überall missbrauchen kann, lernt man so in dem Film. So gesehen ist es ja ein relativ guter, durchschnittlicher, also eher ein durchschnittlicher Torture-Porn-Thriller, wobei eben weil das Original, was meines Erachtens schon ziemlich schwach war und wirklich auch wirklich aus nicht nachvollziehbaren Gründen für mich in manchen Kreisen einen Kultstatus genießt, frage ich mich, wozu hätte es dieses Remake eigentlich gebraucht? Es gibt genug Filme mit einer ähnlichen Thematik, wo das meines Erachtens besser erzählen. Was man dem Film allerdings zugute halten muss, ist Sarah Butler, die ich davor eigentlich kaum gekannt habe, die diese Rolle des Todesengels wirklich ganz gut spielt. Wie gesagt, ich hatte mein Problem damit, dass durch diese Torture-Porn tue den Männern auf schlimmste Art und Weise mich dafür rächen. Das hat es mir dann doch ein bisschen schwer gemacht, das Ganze nachzuvollziehen. Vor allem, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Chauvie-Ecke abdrifte, aber das habe ich auch so in der Kritik gelesen, dann sehe ich ähnlich so dieses Fallenbauen, dieses Technische ist für mich auch eher eine Geschichte, wo ich eher Männer damit assoziieren würde. Und ich finde es eigentlich auch glaubhafter, wenn eine Frau durchaus ihre weiblichen Reize benutzt, um Rache zu üben. Warum auch nicht? Aber dieses Fallending, nun ja. Jedenfalls kann man sich anschauen, wenn man auf Horrorfilme steht. Man darf nur keinen großen Wurf erwarten. Kleiner Hint noch zu den DVDs. Den Film gibt es weder in Deutschland noch in UK wirklich umgeschnitten, während in UK vor allem die Rape-Szenen nochmal gecuttet worden sind. Es fehlen in Deutschland vor allem die Gore-Szenen. Es ist aber eine österreichische Fassung angekündigt. Müsste Mitte Juni, soweit ich das weiß, auf den Markt kommen. Sehempfehlung, wie gesagt, wenn man Freund von Torture Porn härteren Horrorfilm ist, darf man sich anschauen, wie Kenner des Originals, die auch schon mit dem Original so ihre Problemchen hatten, würde ich jetzt eher sagen, nö, also es ist ein netter, ist eine durchschnittliche Horrorfilmgeschichte. Nix, wo man jetzt wirklich so in der Sammlung stehen haben muss, aber kann man sich durchaus mal anschauen. Schaut ihn euch an? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also ich habe mir ja den Last House on the Left, das Original und auch den Remake angeguckt und fand das Remake wesentlich besser als das Original, weil die Dinger halt doch nicht so gut altern, diese 70er Jahre Rape and Revenge. Also ich fand zum Beispiel Last House on the Left fand ich im Original okay, gut. Wahrscheinlich für seine Zeit damals brillant, aber ich fand das Remake irgendwie wesentlich spannender und besser gemacht natürlich. Und
jetzt könnte ich ja anknüpfen und wir führen unsere guten alten Dispute, die ja der ein oder andere aus Pornofilm versus Big Dschungelcamp. Aber ich sag mal, kann ich verstehen deine Haltung, wobei ich sehe es ein klein wenig anders, weil das Remake, es ist ein verdammt gutes Remake, aber es macht einen kleinen Fehler für mich, wo das Original einfach um einiges besser macht.
Ja, aber ich glaube, wir kommen dann in den Spoiler-Bereich, wenn ich mich
nicht verfolge. Ich werde es dir nachher mal sagen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Nur leider muss man sagen, also ich habe halt mein Problem mit Icebit, da ich sag, das Original war eigentlich, wenn ich mal ganz genau sagen will, es war eigentlich ein Scheißfilm. Es war eine absolute Billigproduktion, warum man ausgerechnet da jetzt nochmal ein Remake machen muss. Verstehe ich.
Ja, aber das waren ja, wenn du dir, ich weiß nicht, ob du die Bandbox kennst, diese UK, die Filme, die damals in England gebannt waren, gab es so eine Box dazu und da sind die ganzen Filme drauf. Da ist dann auch der Driller Killer und diese ganzen.
Du meinst diese Video Nasties Box? Ja, die habe ich hier stehen.
Und die Filme sind halt echt, man hat die dann teilweise noch ganz toll in Erinnerung, weil man sie als Kind dann mal irgendwo mit einer mutprobenähnlichen Spannung sich angeguckt hat, heimlich mit Freunden, aber ich finde, die sind alle sauschlecht gealtert und sind auch alle ziemlich grausam, aber nicht in dem Sinne, dass sie Blut zeigen, sondern dass sie einfach kaum guckbar sind.
Da gebe ich dir recht. Ich meine, ist so aus einem Alterskontext raus, also das geht mir zum Beispiel bei den ganzen Italo in Anführungszeichen Klassikern so, wo wir wieder bei den Mutproben werden. Wir sind ja ungefähr gleich alt, soweit ich das weiß, Philipp, und wir haben uns wahrscheinlich ähnliche Bänder, ähnliche Filme auf VHS in der schlechtesten Kopie der Kopie der Kopie angeschaut. Und wenn man die Dinger heute sich anschaut, denkt man sich auch irgendwo, und das fand ich mal gruselig oder hat mich irgendwo getroffen.
Ich habe die nicht als so kleines Kind geguckt, dass ich sie wirklich gruselig fand.
Mit 10, 12, 13, 14 schätze ich mal so.
In Dreh, oder? Da bin ich aber vor allem mehr auf so Freddy abgefahren und so Sachen. Aber lass uns weitermachen, sonst wir sind ja erst ein Film im Rennen und ich will es heute etwas kürzer machen. Carsten, möchtest du?
Ja, klar, gerne. Mein Film, den ich, ich weiß nicht, zuletzt, aber schon vor etwas längerer Zeit gesehen habe, hieß Drive Angry und das ist halt der aktuelle Film von Nicolas Cage, obwohl Nicolas Cage wohl so eine Person ist, die nie in ihrem Leben eine Rolle ablehnen wird. Und bei Drive Angry, was irgendwie ein ziemlicher, B-Movie ist, hat er auch nicht abgelehnt, obwohl er es vielleicht besser hätte ablehnen sollen, meiner Meinung nach. Bevor irgendwie was zur Story von Drive Angry, der Film kam von dem Regisseur, der auch schon My Bloody Valentine gemacht hat, was auch so, ich glaube, einer der ersteren 3D-Filme war, der halt mit echten Schauspielern auf die Leinwände gezaubert worden ist. Und der Typ heißt halt Patrick Lussier oder Lucie. Er hat, glaube ich, so ein französische Wurzeln oder kanadische Wurzeln oder so. Und Drive Angry war natürlich auch in 3D zu sehen, obwohl ich zu den 3D-Effekten nicht viel erzählen kann. Zurück zum eigentlichen Film. Die Story ist irgendwie so ein bisschen ein wenig platt. Also Nicolas Cage ist halt der Hauptdarsteller und sein Hintergrund ist halt, dass er aus der Hölle ausgebrochen ist. Der war halt tot und er kam halt, ist halt in die Hölle gekommen und kam halt jetzt wieder zurück. Und zwar mit einem klaren Grund, denn seine Tochter, die sich irgendwie einem Satanistenkult da angegliedert hat, wurde von dem Satanistenführer umgebracht. Und sein Enkel, also der Sohn seiner Tochter, soll jetzt bei einer Satan-Verehrung oder so geopfert werden, halt mit einem Messer. Soll halt dieses Baby erdolcht werden. Das Ganze klingt irgendwie nach einer ziemlich bescheuerten Story und mehr braucht da der Film vielleicht auch nicht. Das Ganze klingt jetzt, oder das Ganze wird halt noch so ein bisschen aufgepeppt durch, ich sag mal, zwei weitere Hauptpersonen. Das eine ist halt Piper. Die wird gespielt von Amber Hart. Die ist eine Bedienung in einem Café, die relativ früh im Film auftaucht und dann halt auch die ganze Zeit den Nicolas Cage durch den Film begleitet, die aus irgendeinem Grund halt mit in diese Sache reingerät. Also sei es aufgrund von Gefahr, denen sie halt beide ausgesetzt sind, oder weil sie halt auch versuchen will, zum Teil Nicolas Cage zu helfen. Sie kämpfen sich so ein bisschen durch den amerikanischen Süden. Das ist manchmal ziemlich blutig und relativ brutal. Also da werden angreifenden Leuten die Waffe aus der Hand mit der kompletten Hand abgeschossen oder Leute an der Flucht gehindert, indem ihnen halt der Fuß abgeschossen wird. Und machen da beide, sage ich mal, keine Gefangenen. Die zweite Person, die den Film noch so ein bisschen bunter macht, ist ein Typ, der halt quasi immer nur der Buchhalter genannt wird. Wird gespielt von David Fichtner, William Fichtner heißt der, Entschuldigung. Und William Fichtner finde ich ziemlich cool. Also den hat man vielleicht schon mal in Prison Break oder so gesehen. Das ist ein Typ mit einem ziemlich markanten Gesicht. Also ich kann das schwer beschreiben. So oder so, er rennt halt ständig im Anzug rum und hat halt immer eine gewisse Distanz. Er ist anscheinend auch irgendwie ein überirdisches Wesen und steht wohl entweder unter direktem Befehl Satans oder hat vielleicht noch ein anderes Motiv. So oder so, am Anfang sieht es so aus, als ob er gegen Nicolas Cage kämpft, aber später stellt sich dann doch heraus, dass sie zumindest dieselben Ziele haben, nämlich diesen Satanistenführer mehr oder weniger Richtung Hölle zu befördern. Das Ganze ist leider irgendwie ziemlich schrottig. Also der Film hat irgendwie kein richtiges Tempo oder so. An manchen Stellen ist er unglaublich brutal. Da gibt es zum Beispiel eine, für mich relativ neu im Film kombinierte Sex- und Ballerei-Szene. Also sowas habe ich halt vorher noch nicht wirklich kombiniert gesehen. Die, weiß ich nicht, dann den Film vielleicht dann so ein bisschen dann noch auf einem reinen, ich sag mal, in seltsamen Art und Weise guckbar macht, aber dann wird der Film halt irgendwie ziemlich schnell relativ flach und irgendwie sogar so ein bisschen blöd. Die Spezialeffekte sind manchmal irgendwie recht gut, andererseits aber auch äußerst schlecht. Also man merkt irgendwie, dass mittendrin das Budget gekürzt worden ist, finde ich. Und das außer für Nicolas Cage und so und den ganzen 3D-Kameras dann wahrscheinlich irgendwann kein Geld mehr da war. Warum der Film ausgerechnet Drive Angry heißt, weiß ich gar nicht, weil es wird zwar relativ viel gefahren, aber dass da irgendwie Autos da die Hauptrolle spielen, also Nicolas Cage fährt halt so ein Supercharged Dodge Charger, glaube ich, oder ich kenne mich mit den amerikanischen Wagen nicht ganz so gut aus, und später dann nochmal so ein anderes Fahrzeug, aber das hat irgendwie keine jetzt besondere Rolle, wie zum Beispiel bei Death Proof, wo es ja hauptsächlich darum geht, dass es ein Auto gibt, das halt todsicher ist, dass man da drin halt nicht stirbt. Sowas gibt es halt in Drive Angry nicht. Und ich glaube, ich erzähle schon wieder viel zu viel, aber so oder so eher ein sehr durchschnittlicher Film, wo man noch besser auf die Videofassung wartet. Ich glaube nicht, dass er durch 3D noch viel gewinnen würde.
Okay. Ja, ich habe auch sehr durchschnittliche Kritiken davon gelesen. Von daher bin ich gar nicht erst da reingegangen.
Nicolas Cage.
Zum Glück. Nein, ich finde dieses Nicolas Cage-Bashing völlig...
Ich mag Nicolas Cage.
Ich finde, er hat wirklich einen sehr durchwachsenen Filmografie, wenn man es so nennen will, weil er nämlich wirklich viele gute Filme und halt auch sehr viele Scheißfilme gemacht hat. Ich finde nicht, dass man bei ihm sagen kann, dass er vor allem Scheißfilme macht. Er hat einige echte Perlen auf seinem Konto.
Ja klar, aber es ist halt irgendwie weiß man nie, ihn so ganz genau einzuordnen, denn zum einen macht er halt bei den richtig teuren Bruckheimer-Dingern mit, wie zum Beispiel diese Schatzsuche. Ich weiß nicht, wie die, aber da gab es glaube ich auch 2 oder 3 Teile mit
irgendwie. Vermächtnis der Tempelritter, war das das?
Ja, ich glaube, das war es.
National Treasure oder wie
das heißt. Ja, genau, National Treasure und so, genau. Ich glaube, der hieß im Deutschen Vermächtnis der Tempelritter. Also dann, das sind dann irgendwie 120 Millionen US-Dollar Produktion. Und gleichzeitig macht er halt auch irgendwie in so eher kleineren Filmen mit, wie jetzt zum Beispiel Drive Angry, obwohl man da fast vermutet hätte, der wäre jetzt auf ein teureres, also der hätte jetzt auf mehr Geld abgezielt, aber naja, hat es nicht wirklich bekommen. Und dann spielt er natürlich auch in Kick-Ass mit, was man dann natürlich auch nicht ganz vergessen darf. Aber da hat er
oder nicht so Bad Lieutenant Rolle. Oder Leaving Las Vegas oder Honeymoon in Vegas oder Wild at Heart, um nur ein paar gute zu nennen. Aber ich will auf einen anderen Schauspieler, den ich auch zu dem ich ein komisches Verhältnis habe, Russell Crowe. Russell Crowe ist ein Schauspieler, der irgendwie extrem viele gute Filme gemacht hat und auch oft mal so eine Action-Rolle spielen darf, aber ich finde, er passt eigentlich gar nicht in dieses Action-Ding so wie ein Bruce Willis oder ein Statham oder diese ganzen Action-Jungs, sondern er ist eher so der Action-Darsteller wie ein Harrison Ford. Und ich will das jetzt an diesem Film auch ein wenig erklären. Und zwar geht es um The Next 3 Days. Und zwar ist es die Geschichte eines Mannes, der verheiratet ist und einen Sohn hat. Und eines Morgens stapft die Polizei in seine Wohnung und verhaftet vor den Augen des heulenden Kindes die Frau. Und man stellt dann fest, dass sie des Mordes angeklagt wird und auch verurteilt wird, und wo ein anderer Film dann einen tollen Anwaltsfilm von Wiederaufnahmeverfahren drehen würde, geht der Film ein bisschen einen anderen Weg, weil nämlich praktisch recht schnell klar wird, dass die Indizien, Beweise und alles andere so fatal sind, dass selbst wenn man an die Unschuld dieser Frau glaubt, man gar keine Chance haben wird, die da rauszuholen, weil es da ganz andere Fälle gibt und selbst die haben keine Berufung bekommen. Und deswegen muss er einen anderen Weg gehen, und da er keine Lust hat, noch 20 Jahre zu warten, bis seine Frau aus dem Gefängnis kommt, beschließt er, seine Frau auszubrechen. Also auch in diesem Passiv. Weil er nicht ihr hilft bei einem Ausbruch, sondern selber versucht, einen Ausbruch von draußen zu planen. Und hier kommt mal kurz, möchte ich eine Brücke bauen zu Auf der Flucht, weil Auf der Flucht ist auch ein unglaublich guter Actionfilm. Und was für mich Auf der Flucht jetzt unterscheidet von einem gewöhnlichen Actionfilm, ist, dass der Actionheld ein sehr verletzbarer Normalo-Mensch ist. Also, dass man jetzt nicht davon ausgeht, dass er jeden, den er in die Quere kommt, vernichtet, und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, als würde man selber in diese Lage geschubst werden und müsste jetzt einfach handeln und drastische Sachen machen. Und so ist es eben auch in The Next 3 Days, weil es ist ein ganz normaler Familienvater, und auf einmal ist er mit dem Problem konfrontiert, wie breche ich meine Frau aus einem ziemlich hochsicherheitsmäßigen Knast aus, und er muss sich dann mit allen möglichen Leuten aus der Unterwelt treffen, die ihm Tipps geben. Er muss mit Leuten in Verbindung sich setzen, die ihm falsche Pässe verkaufen, weil das Wichtigste ist eben, dass man nicht den Ausbruch, sondern die Stunden und Tage danach von vornherein komplett durchplant, weil wohl innerhalb von 15 Minuten ist die Innenstadt abgeriegelt, innerhalb von einer halben Stunde die ganzen Highways und man kommt halt nicht raus. Und das ist wirklich sehr gut gemacht. Der Film bleibt die ganze Zeit irgendwie spannend. Man fragt sich die ganze Zeit, wann wohl und wie es ablaufen wird, und er verändert sich auch vom Typ her. Also er legt immer mehr dieses Fromme und Brave ab und wird immer mehr selbst zu einer Art Kriminellen, weil er eben he made this choice sehr bewusst, um seine Frau auszubrechen, sprich wirklich in die Kriminalität zu gehen, weil wenn er gepackt wird dabei, ist der Junge praktisch komplett weise, was natürlich auch mit auf dem Plan steht. Sprich, er ist da sehr verbissen und überzeugt und er spielt es sehr gut und es ist echt sauspannend und der Film nimmt sich unglaublich viel Zeit mit dem Ausbruch selber. Also es ist nicht so, wie in einem anderen Film würde dann der Ausbruch ungefähr nach einer halben, dreiviertel Stunde kommen und dann vielleicht die Fluchtgeschichte. Der Film zeigt diese Entwicklung und Vorbereitung wirklich wunderschön und es ist ein wahnsinnig spannender Film. Seine Frau wird übrigens gespielt von Elizabeth Banks, die kennt man unter anderem aus Zack and Miri Make a Porn und 60-Year-Old Virgin oder wie der hieß. Also auf jeden Fall eine super Empfehlung, ein Actionfilm, ohne der immer realistisch wirkt, nicht übertrieben ist, keine Superhelden hat, aber einfach ja wahnsinnig gut gemacht ist. Carsten, du hast den auch gesehen. Kannst du mir da beipflichten? Möchtest du was anfügen?
Ich fand ihn auch super. Was mir halt auch noch irgendwie gefallen hat, was ich glaube ich auch damals erwähnt, war halt, dass man halt auch manchmal so ein paar Sachen sieht, die halt nicht so wirklich gut klappen. Also er hat halt so ein paar grundsätzliche Ideen und die probiert er dann halt aus und dann geht es mehrmals schief, ob das jetzt das Erlangen des Geldes ist oder ich sag mal eine erste Analyse, wie da das gesamte Gefängnis funktioniert und so. Aber einzige Sache halt am Ende, sage ich mal, wo die da dorthin fahren, völlig unverständlich.
Wo die dann sind, meinst du?
Ja, also die machen halt ein paar Entscheidungen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne groß zu spoilern, aber die machen halt Entscheidungen, wo ich nicht ganz verstehen kann, warum sie es tun, weil es doch ganz klar da noch eine Lösung hätte für geben können. Ich sag mal, die Geschichte mit ihren Großeltern.
Da meinst du, dass sie die mitnehmen oder was?
Ja, also dass sie eher dahin. Egal, so oder so können wir uns andermal.
Machen wir kurz einen Spoiler für the next three days. Sag mal,
Hast du. Warum fahren die denn zurück und holen den Sohn ab?
Ja, weil sie ihn sonst wahrscheinlich nie wieder bekommen hätten.
Ja, doch, es gab doch noch die Großeltern, habe ich das falsch in Erinnerung.
Ja, aber die wollen doch ihren Sohn nochmal sehen und den nicht bei den Großeltern lassen.
Ja, aber die Großeltern hätten den noch überall hin mitnehmen können. Nach Panama, in die Türkei, was weiß ich.
Das fällt denen nicht auf.
Wie, was dem Staat quasi?
Die Behörden, ja, natürlich. Ja, aber
und? Was sollen die machen? Ich meine, was sollen denn die Behörden in dem Moment machen? Die sagen dann, ich meine,
der Junge hat uns Antrag stellen.
An Panama? Viel Erfolg. Also ich glaube, das hätte, also ich verstehe halt nicht, warum die da, aber ist, wie gesagt, das ist einfach egal.
Ich glaube, es sollte einfach so nach dem Motto, man muss seinen Liebsten für immer Tschüss sagen, weil die werden natürlich von der Polizei observiert, dass der Punkt natürlich sehr durchexerziert wurde bis zum Bittersten. Aber
da gab es doch sogar das Beispiel mit diesem englischen Posträuber, oder?
Ronnie Bix.
Lebte der nicht irgendwie in Argentinien oder in Panama oder so?
In Brasilien.
Oder in Brasilien. Und der hat sogar dort Fernsehinterviews gegeben und alles.
Ja, aber der ist ja... Ist
in England jemand noch gesucht?
Nee, der ist schon lange wieder in England.
Ach so, oh, okay.
Dann weil er eben mit seiner Oma telefoniert hat.
Ja. Nee, bei ihm war es eine Krankheit, die ihn heimgetrieben hat. Okay. Aber der ist tatsächlich auch noch vor Gericht gestellt worden, beziehungsweise dann wegen Krankheit laufen gelassen worden, soweit ich das jetzt aus dem Kopf noch eruieren kann. Ist ja auch von Toten Hosen war es, oder? Die den im Lied drin hatten.
Oh, keine Ahnung. So gut kenne ich die Toten Hosen Songs nicht.
Der nächste Film ist auch wieder ein Beispiel für recht originelle Titelgebung im Deutschen. Beziehungsweise erstmal vorab, es ist ein kleines Filmort aus den 70ern, aus Mitte den 70ern. Im Original heißt der Film Race with the Devil, im Deutschen übersetzt als Vier im rasenden Sarg. Beziehungsweise ist er jetzt wieder auf DVD erhältlich unter dem Titel Urlaub in der Hölle.
Also was ist jetzt, also der finale Titel ist jetzt Urlaub in der Hölle?
Ja, aber der Kinotitel damals war tatsächlich Vier im rasenden Sarg. Aber er ist bei der DVD, neue Verwertung, ich werde auch nachher nochmal was zu der DVD sagen, ist er unter dem Titel Urlaub in der Hölle zu bekommen. Ich meine, beides passt zu Race with the Devil mal überhaupt nicht. Jedenfalls in der Hauptrolle Peter Fonda, kennt man ja aus Easy Rider natürlich. Warren Oates dürfte dem einen oder anderen bekannt sein aus diversen Sam Peckinpah-Streifen. Und das Ganze ist eine ziemlich interessante Mischung aus Thriller, Mystery-Film und auch ein bisschen Road-Movie. Zur Geschichte, ja?
Ich habe nur gesagt, ja.
Okay, zur Geschichte, also zwei befreundete Pärchen wollen miteinander mit einem Wohnmobil in Urlaub fahren, da hätten wir schon mal den rasenden Sarg.
Okay.
Und wie es eben so ist, mit dem Wohnmobil muss man ja auf diverse Dinge nicht Rücksicht nehmen, man muss dann keinen Campingplatz anfahren, sondern kann auch irgendwo in der freien Walachei campen, was diese beiden Pärchen dann natürlich auch machen. Und wie es so klassisch ist, die Frauen machen drinnen Abwasch, die Männer trinken draußen und werden dann Zeuge von einer sehr obskuren Messe. Wie sich's rausstellt, scheint das so eine Art Satansmesse oder ähnliches zu sein. Und geneigter Zuschauer könnte jetzt natürlich sagen, ja, warum schauen die da überhaupt zu? Der Grund könnte unter anderem natürlich die nackte Frau sein, die bei dieser Satansmesse mitmacht. Und es kommt, wie es natürlich oft in solchen Filmen ist, ja. Die beiden Herren beobachten quasi, wie diese nackte Frau umgebracht wird und machen dadurch auch, beziehungsweise die Frauen machen dann auf sich aufmerksam, sodass die Satansanbeter auf sie aufmerksam werden. Aber sie schaffen es noch, da wegzukommen, ohne dass sie verfolgt werden. Und als brave Amerikaner melden sie sich natürlich in der nächsten Stadt bei der Polizei, um darauf aufmerksam zu machen, dass da jemand umgebracht worden ist.
Aber lass mich raten, die Polizei ist selber Mitglied in dem Satansclub.
Das kann man schwer sagen, weil, du bist aber schon auf der richtigen Fährte. Was sich dann herausstellt, ist nämlich, dass den Satansanbetern das nicht so gefällt, dass sie das Ganze der Polizei melden wollen und machen dann auch mit verschiedenen Botschaften auf sich aufmerksam, um darauf hinzuweisen, wenn ihr uns verratet, passieren schreckliche Dinge. Und was dann folgt, ist quasi, wie die beiden Pärchen quasi versuchen, eine nächste Stadt zu erreichen, beziehungsweise auch immer wieder auf Hindernisse stoßen. Da ist zum Beispiel was in dem Auto kaputt und so weiter. Und was dann wirklich sehr gut gemacht ist, das ist auch so die starke ersten zwei Drittel vom Film, ist diese Bedrohungsatmosphäre, wo dadurch auftaucht, weil man bekommt, wie du schon angedeutet hast, das Gefühl, dass wirklich alle Personen, die die dann treffen, mehr oder weniger mit den Satansanbetern unter einer Decke stecken. Was allerdings auch teilweise wirklich konstruiert ist, weil es gibt da zum Beispiel eine Freibadszene, wo sogar Kinder so in die Richtung schauen. Und jedenfalls fängt der Regisseur sehr schön dieses Paranoia-Gefühl ein, was die haben. Weil wirklich man das Gefühl hat, die werden quasi von allen Seiten beobachtet oder die Satansanbeter stecken wirklich hinter allem, was passiert. Das Ganze gipfelt dann in einer Autoverfolgungsjagd, die ein bisschen sogar an Mad Max erinnert. Also überraschenderweise für die etwas ruhigere Erzählweise in den ersten zwei Dritteln geht es dann doch die letzten 20 Minuten in dieser Autoverfolgungsjagd noch ziemlich ab. Den Schluss spare ich mir jetzt mal. Was macht den Film jetzt so toll? Beziehungsweise so gut. Zunächst mal, ich mag einfach die Filme aus dieser Zeit. Ich meine, man darf nicht vergessen, das war so die Zeit New Hollywood, wo das amerikanische Kino sowieso recht düster war. Und natürlich sind da verschiedene Dinge auch mit eingeflossen. Ob es jetzt die Geschichte um die Manson-Family natürlich war, beziehungsweise auch filmische Sachen wie Rosemaries Baby und so weiter, hat natürlich alles da ein bisschen einen Einzug in die Filme gehalten. Allerdings ist diese Bedrohungsatmosphäre wirklich sehr, sehr toll erzeugt. Man bekommt nicht das Gefühl, oh ja, klar, jeder, der da steht, hat einen zirbelnden Schnurrbart, sondern man fragt sich teilweise auch wirklich, ob da nicht bloß eine böse Paranoia bei den Personen dahinter steckt oder nicht. Ist recht gut inszeniert. Ich meine, natürlich, der Film ist ein bisschen älter. Man muss die Art von Horror-Thriller auch mögen. Ich mag sie sehr. Solche Filme werden leider gar nicht mehr gedreht. Und vor allem, solche Filme laufen eigentlich auch kaum mehr im Fernsehen. Beziehungsweise, wenn dann nachts irgendwann versteckt auf einem sonstigen Kanal. Lohnt sich aber durchaus zum Anschauen, wenn man auf die Sorte Filme mag. Weil er doch recht spannend erzählt worden ist und dieses Klima recht gut ist. Und es ist eben keine ausgefreakte Hippie-Truppe, die das Ehepaar verfolgt, wie es jetzt bei der Manson-Familie wäre, sondern die Bedrohung ist tatsächlich die, dass jeder die bedroht und auch dann noch so Themen verknüpft werden, wie so das klassische My Home is My Castle, was man ja von den Amerikanern her kennt, beziehungsweise auch ich darf mein Haus mit Waffengewalt schützen, was dann die Personen auch mal irgendwann machen. Ein Wort noch zur DVD. Ich meine, ich finde es ja echt.
Ja? Ja, klar, ich habe nur gesagt,
ein Wort noch zur DVD. Ich meine, ich finde es ja echt super, wenn solche Filme auf DVD erscheinen, weil es gibt auch so einen Sack voll Filme, wo ich bis heute noch auf einen guten DVD-Release warte, sei es der Autovampir oder andere Sachen aus der Zeit. Von daher ist es eigentlich sehr schön, wenn der Film auf DVD erhältlich ist. Aber die DVD bekommt von mir zumindest einen Preis für das dreisteste Cover aller Zeiten. Weil so? Auf diesem Cover ist nicht zu sehen ein fettes Wohnmobil, was ja die eigentliche, um das dreht sich ja die ganze Geschichte, wenn man so will, sondern es sind zwei schnittige Sportwagen drauf mit Leuten, die sich da rausbeugen, auf den anderen Sportwagen schießen mit einem Pentagramm als Kühlerfigur. Ich denke mir auch, wie viele arme Schweine haben sich diesen Film gekauft, als sie gedacht haben, sie bekommen da irgendwie wegen mir auch ein B-Movie, recht aktuell serviert und bekommen dann etwas, wo, glaube ich, viele Leute, die jetzt nicht mit dem Filmjahrzehnt 70 bis 80 anfangen können, also da wird es bestimmt auch mal für sehr, sehr lange Gesichter gesorgt haben. Jedenfalls wäre auf so die Thematik Roadmovie, Paranoia Teufels Anbeter Filme steht, dem empfehle ich ihn sehr. Gibt es auch wirklich für sehr schmales Geld bei Amazon und vor allem, wenn sich doch mal ein Label erbarmt und so ein Klassiker rausbringt, dann Leute kauften einfach, weil im Fernsehen läuft er einfach viel zu selten. Jo.
Ja. Jetzt war Philipp dran. Ja. Dann überspringen wir mal für eine Runde den Philipp. Der sucht wohl gerade mal noch sein WLAN-Kabel. Dann kann ich ja einfach mal von meinem nächsten Film erzählen.
Würdest du dir anschauen, Carsten? Wahrscheinlich.
Ach so, oder? Ich weiß nicht, solche Horrorfilme finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das halt, also wenn ich habe das jetzt aus deiner Annahme so verstanden, dass das halt nicht so eine Torture-Porn-Geschichte ist, wie
nee, also es ist so, wirklich ein
sondern wirklich so ein klassisches Ding, wie zum
also Beispiel. Es ist wirklich ein klassischer Film, also eine Szene, wo ich jetzt einfach mal ganz frech spoiler, ist zum Beispiel eben, die sitzen dann in einem Restaurant abends zum Tanz und so weiter. Sieht auch alles gemütlich aus. Nur fällt der Ehefrau dann eben auf, dass ganz viele Leute in ihre Richtung starren. Teilweise auch lachen, beziehungsweise und man hat den ganzen Film über das Gefühl, ja, sind die jetzt alle da mit dem unter der Decke oder bilden sie sich das eigene Fach vielleicht ein? Und solche Filme mag ich einfach.
Klar, also da kann ich mir sehr gut, verstehe ich sehr gut, wo also es nicht nur irgendwie eine Bedrohung gibt, sondern auch noch immer irgendwie diese ganze Frage irgendwie, ja.
Sekunde, Philipp. Carsten, ich habe einen Philipp gerade am Telefon. Ich gehe mal kurz ran, ja?
Okay, klar. Ja?
So, wie sich jetzt herausgestellt hat, müssen wir leider auf den Rest der Sendung auf den Philipp verzichten, weil er dezente Computerprobleme hat. Ich für meinen Teil habe die leise Vermutung, dass er vermutlich den Computer gegessen hat. Ich nehme an, Philipp hat schon verstanden. Oder da klopft es nochmal?
Ja, das musst du einfach ignorieren. Ab und zu versuche ich immer verzweifelt, den Philipp wieder anzurufen.
Also jedenfalls, wir haben heute beschlossen, wir machen eine Aufnahme. Deswegen machen jetzt Carsten und ich einfach weiter. Ich hoffe, das ist im Sinne der Hörer, auch wenn natürlich jetzt Philipps charmante Moderation wirklich fehlt. Aber ich hoffe, ihr seht uns nach. Technische Probleme kann man leider nicht viel dran machen. Carsten, du warst dran.
Ja, und zwar habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich ganz gerne mal Superheldenfilme gucke. Und da bin ich auch ja ziemlich anspruchslos. Da gucke ich so ziemlich alles. Und
solange du Catwoman nicht angeschaut hast.
Ach so, ja, erstaunlich. Das ist einer der wenigen, den ich tatsächlich noch nie gesehen habe. Und vielleicht wird es dabei auch immer bleiben. Und ab und zu gibt es dann halt mal irgendwie diese sehr bizarren Superheldenfilme. Zum Beispiel, egal, ich würde jetzt Condor Man sagen.
Mystery Man zum Beispiel.
Ja, aber Mystery Man ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel mit dem Schaufler und so weiter und so fort.
Großartig.
Ja, klar, aber ein Film, wo ich halt da nie so genau weiß, ob das halt irgendwie Komödie ist oder ernst oder traurig, ist halt Defendor. Defendor klingt vom Titel jetzt erstmal ziemlich bescheuert, muss man ganz einfach so zugeben. Zumindest so im deutschen Sprachraum. Ich weiß nicht, ob es im Englischen cooler klingt. Aber ich wollte ihn auch fast eigentlich nicht gucken, weil der war auch schon so ein bisschen älter. Aber der hat eine unglaublich gute IMDb-Bewertung, also für, ich sag mal, so einen Superheldenfilm. Und zwar eine relativ solide 7. Okay, unglaublich gut ist das vielleicht nicht, aber also, schon besser als Drive Angry, sagen wir es mal so.
Ja, wobei ich finde, 7 bei IMDb ist eine gute Wertung. Weil ja, ich meine, also ich schaue mir da immer die Wertung an und teilweise diese Zero Points, It's a Crap Wertung, verstehst du, das zieht auch gute Filme leider runter.
Klar, klar. Ja, in Defendor, da gibt es halt um einen Superhelden, der halt von Woody Harrelson gespielt wird. Und Woody Harrelson ist ja schon, ich weiß nicht, in jeder Form irgendwie ein Ausnahmeschauspieler. Ob er irgendwie diesen Barkeeper oder den Barkeeper-Gehilfen in Cheers damals gespielt hat oder in Natural Born Killers hier, ich sage mal, den männlichen Killer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Der kann so ziemlich alles spielen und ich sag mal, gerade solche schrägen Rollen sind eigentlich sehr, sehr gut für ihn. So sehe ich das zumindest. Naja, in Defendor spielt er halt einen Superhelden, Defendor. Der hat leider oder keine einzigen Fähigkeiten. Tatsächlich ist er als Junge, ich will jetzt nicht sagen, ob er eine geistige Behinderung hatte oder ob durch den frühen Verlust seiner Mutter und durch das Großwerden bei irgendwie einem sehr strengen Großvater er irgendwie Fehler bei der Entwicklung hatte, sodass er halt nicht irgendwie, ich sag mal, die Dinge so hundertprozentig schnell versteht, wie es ein anderer verstehen würde. Er lebt halt zum Teil in seiner Fantasiewelt, wo er halt selber der Superheld ist und durch, ich sag mal, Zufälle im wahren Leben wird er halt in seiner Fantasie häufig bestätigt. Ein Zufall kann zum Beispiel sein, dass auf ihn geschossen wird, aber dadurch, dass die Waffe keine richtige Munition geladen hatte, überlebt er diesen Beschuss und er denkt aber, dass Kugeln an ihm abprallen würden. Tatsächlich hat halt die Waffe keine richtige Munition. Warum nicht, ist, ich sage mal, ein bisschen storyrelevant und will ich nicht unbedingt erzählen. Am Anfang dachte ich, dieser Film ist halt geht halt mehr so in die Richtung Komödie. Defendor versucht halt irgendwie auf der Straße für Ordnung zu sorgen. Da geht zum Beispiel ein Kerl mit einer Prostituierten nicht besonders sanft um und er sorgt halt dafür, dass der Typ quasi von ihr ablässt und verpasst ihm noch eine Tracht Prügel. Aber gleichzeitig versucht er halt auch immer den großen Drogenboss, wie war nochmal der Name? Ich glaube Capital Industry zu bezwingen. Schafft es nicht oder schafft es vielleicht doch, schwer zu sagen. Das Ende ist da irgendwie relativ offen. Mitten im Film wird der Film aber eher traurig, denn man merkt halt, dass er ja der eher geistig Zurückgebliebene ist. Oh Mann, ich komme so ins Stottern, weil ich keinen politisch inkorrekten Ausdruck benutzen will. So oder so, er kriegt halt die Sachen nicht unbedingt so mit, wird aber unterstützt mehr oder weniger selbstlos von einer Prostituierten, die halt bei ihm wohnt und für $40 am Tag irgendwie so kleine Gefälligkeiten erledigt. Hm, das kommt jetzt irgendwie komisch rüber, aber sexuell läuft da gar nichts. So oder so, der Film ist am Anfang sehr lustig, später wird er halt eher traurig und er hat auch ein sehr trauriges Ende. Aber nichtsdestotrotz ist der Film recht gut. Er erzählt halt ziemlich geradlinig und mit ein paar filmischen Tricks. Zum Beispiel wird halt häufig in die Vergangenheit geblendet. Das Ganze findet am Anfang so statt, dass er von einer Psychiaterin ausgefragt wird, sodass die erste Hälfte des Films mehr oder weniger in der Vergangenheit spielt, in dem Sinne, dass er halt der Psychiaterin erzählt, was tatsächlich passiert. Und dann nimmt halt die Echtzeit, also die Jetztzeit im Film, die Führung. Wie gesagt, ein wenig durcheinander in der Verfilmung, aber das macht es halt dann auch irgendwie spannend und lässt einen die ganze Zeit so ein bisschen mitdenken, was den Film definitiv nicht schlecht macht. Naja, mir hat er halt recht gut gefallen. Ist jetzt nicht ein super Film, aber schon einer der besseren. Und Woody Harrelson ist einfach ziemlich cool, kann man anders nicht sagen. Und du hattest im Voraus mir schon erzählt, dass du den auch gesehen hast, oder?
Ja, also ich kann dir da echt beipflichten. Also es ist halt für mich so eine Tragikomödie, wo interessanterweise sich da in der Mitte tatsächlich dreht, dass einem teilweise wirklich so ein bisschen das, worüber man anfangs gelacht hat, ein bisschen auch wirklich das Lachen im Hals stecken bleibt.
Ja.
Also, der Film lebt natürlich auch tierisch von einem wahnsinnig wandelbaren Woody Harrelson, muss man einfach aussagen. Der die Rolle wirklich toll spielt.
Genau, also sehe ich exakt genauso.
Also, bekommt von mir auch auf jeden Fall eine Anschauempfehlung. Ich würde mir anschauen, wenn ich ihn jetzt schon gesehen hätte.
Ja, alles klar. Ja, was hast du denn sonst noch auf Lager?
Also, ich hatte ja ein Kleinod ausgepackt aus den 70ern und der nächste Film ist auch ein absolutes Meisterwerk, Kleinod des amerikanischen Independent-Kinos. Und ich habe, obwohl ich die DVD schon hier habe, der Film ist bei Criterion erschienen, habe ich einen riesen Hopser gemacht, dass der Film endlich mal einer breiteren Öffentlichkeit auch hier in Deutschland zugänglich gemacht wird. Sprich, der kommt jetzt auch hier auf DVD. Meines Wissens ist er bisher nur einmal auf Arte ausgestrahlt worden. Die Rede ist von Clean Shaven von Lodge H. Kerrigan.
Okay, also sauber rasiert.
Ja, glatt rasiert in dem Fall.
Okay.
Wobei sauber glatt. Ist auch von der Thematik her, hat auch was mit einer geistigen Behinderung oder Erkrankung zu tun. Und zwar handelt der Film von Peter Windham, der gespielt wird von Peter Green, den der ein oder andere vielleicht noch als Zed aus Pulp Fiction kennt. Also Mr. Folterknecht kann man persönlich.
Ah, okay.
Der spielt da Peter Winter, der aus einer Nervenheilanstalt entlassen wird, wo er drin saß wegen einer Schizophrenie, der in sein Heimatstädtchen zurückkehrt und sich da dann auf die Suche nach seiner Tochter macht, die adoptiert worden ist, weil er eben seelisch erkrankt ist, beziehungsweise auch seine Frau im Vorfeld gestorben ist. Gleichzeitig in einer Parallelhandlung nimmt die Polizei die Spur auf einen Killer auf, der wohl Mädchen getötet hat, die in einem ähnlichen Alter wie Winters Tochter waren. Und bevor ich jetzt weiter was zur Handlung spoiler, beziehungsweise groß was zur Handlung sage, ich höre schon die Stimmen so nach dem Motto, ja, da ist ja logisch, der ist jetzt der Mörder und so weiter. Das spare ich mir mal jedes Kommentar, weil die Story ist nicht, was den Film ausmacht. Was den Film ausmacht, ist, dass Kerrigan sich wirklich bemüht hat, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die den Film ein bisschen aus der Wahrnehmung heraus, die der Winter als Schizophrener hat, wirken zu lassen. Der Anfang ist das sehr eindrucksvoll, weil der Film die ersten 10 Minuten quasi komplett ohne Dialog auskommt, wobei der generell sehr dialogarm ist. und man eigentlich nur diesen Peter Winter sieht, wie er Stimmen im Kopf wahrnimmt. Man hört dann diese Stimmen als statisches Gebrabbel, was auch mehr oder weniger im ganzen Film auch konstant aufrechterhalten wird. Nachrichtensendungen werden quasi, also der hört dann im Autoradio und die nimmt er auch nur als Fragmente wahr. Und alles, was auf ihn in seiner Umwelt einwirkt, Leute, er selbst und so weiter, nimmt er als Bedrohung wahr. Das Ganze ist wirklich toll gespielt von Peter Green, was zu keiner Sekunde irgendwie ehrenrührig wirkt, beziehungsweise hält sich der Film generell mit Wertungen zurück, geizt dafür aber in keiner Weise mit wirklich sehr, sehr verstörenden Bildern. Also teilweise, wenn der Protagonist sich zum Beispiel unter der Dusche versucht, sich zu säubern, oder sein Auto, alles was spiegelt, er abklebt mit Tape oder mit Zeitung, damit er sich selbst immer im Spiegel sieht. Also man merkt, dass Peter Winter im ganzen Film über einen Kampf eigentlich gegen sich selber führt, um eben seine Tochter zu finden, beziehungsweise auch wie diese Wahrnehmung ist. Und der Film spart da auch ein bisschen mit einem Kommentar. Das Ganze ist wirklich ein wahnsinnig verstörendes Psychogramm von einem Menschen, der, wenn man mal ganz hart sein will, eigentlich gesellschaftlich kaum mehr integriert werden kann, was er auch gar nicht möchte. Und wirkt wahnsinnig verstörend. Es ist wirklich ein absolutes Meisterwerk des amerikanischen Indie-Kinos. Leider hat der Regisseur meines Wissens, das war sein Erstlingswerk, sonst nichts mehr gedreht, beziehungsweise nur noch einen Film. Aber jeder, der auf verstörende und wirklich auch sehr düstere Psychogramme steht und einfach auch mal so diesen Blick für eine geistige Erkrankung kriegen möchte. Also es wirkt wirklich wahnsinnig verstörend, wenn man im ganzen Film über dieses, weiß nicht, Carsten, ob du dir das vorstellen kannst, wie es ist, wenn du die ganze Zeit so Gebrabbel und Stimmen hörst. Also das wirkt einfach, also ich habe mir da bei dem Anschauen teilweise wirklich vorgestellt, wie ist das, wenn ich das wirklich den ganzen Tag ertragen müsste? Anklagende Stimmen, die irgendwie, du bist schmutzig, you are sick. Und wie wirkt es wohl auf dich, wenn quasi jemand, der dich harmlos anspricht, auf dich wie eine Bedrohung wirkt? Wirklich ein sehr toller Film, absoluter Anschaubefehl. Und wie es der Zufall so will, er kommt auch noch von einem meiner Lieblingslabels auf DVD. Bildstörung. Ich finde es wirklich klasse, dass es ein Label gibt, das sich auch wirklich solchen kleinen Perlen annimmt. Also jeder, der ein Fable für unbequeme Filme hat, die auch wirklich teilweise einen in der Magengrube treffen, dem kann ich den Film ans Herz legen. Allerdings eben mit einer kleinen Vorwarnung, es ist halt durchaus harte Kost und es sind auch die ein oder andere Szene dabei, die schon beim Zuschauen sehr schmerzhaft ist. Würdest du dir sowas anschauen?
Ich weiß nicht, also das würde mich, glaube ich, an manchen Stellen zu sehr verstören, aber
boah, also ich habe einen Vergleich gelesen
zu sagen.
Zu Henry, Portrait of a Serial Killer, was das Psychogramm ein bisschen betrifft, aber also wirklich toller Film, was einen aber auch ein bisschen so über eine Geisteserkrankung nachdenken lässt und auch, wenn man so will, auch ein bisschen über das Stammtischgebrabbel, so nach dem Motto, die wissen ja, was sie machen und so, und das wirklich sehr eindrucksvoll. Aber wie gesagt, das liegt zum einen an der Schauspielkunst, die Peter Green an den Tag legt.
Ja.
Aber zum großen Teil natürlich auch an den Bildern und auch vor allem an dem Soundtrack, den Kerrigan inszeniert. Also auch die Bilder im Film. Der Film wirkt wahnsinnig statisch und dennoch irgendwo auch hektisch, wenn man keine Bezugspunkte irgendwo hat. Weil der Regisseur sehr mit dieser Wahrnehmung von seinem Hauptprotagonisten arbeitet. Also klarer Anschaubefehl, man merkt, ich bin echt begeistert über den Film.
Ja, das hört man.
Also witzigerweise muss ich noch dazu sagen, vielleicht eine kleine Anmerkung. Ich habe von all meiner Mitpodcastler eine riesen Filmsammlung gekauft und mit einem Grund, warum ich die überhaupt gekauft habe, war die Tatsache, dass da der Film dabei war.
Oh, okay.
Also von daher an die bestimmte Person vielen, vielen Dank. Nicht, dass ich mich dann hinterher geärgert hätte, dass der Film jetzt endlich mal in Deutschland erscheint, aber okay. Ja, was hast du noch gesehen dann?
Ich dachte, ich mache dann mal den Nicolas Cage, die Nicolas Cage-Kette voll. Und es gab nämlich noch einen anderen Nicolas Cage-Film. Also wenn ich sowas sage wie, er lehnt keine einzige Rolle ab, dann stimmt das, glaube ich, sehr. Dass der es problemlos schafft, im Jahr 3 oder 4 Filme rauszubringen, schaffen auch nicht viele Schauspieler.
Für Kinski war es kein Problem.
aber der war ja auch irgendwie eher eine Ausnahme, sage ich jetzt mal.
Ja, er hat sich auch für alles hergegeben.
Das ist ja okay. Ich meine, das ist ja zumindest eine gewisse Arbeitsethik, die man, Schauspieler ist ja zum Teil dann auch nicht nur Glamour, sondern vielleicht auch wirklich ganz, ganz knallharte Arbeit mit montags ins Büro und so. Naja, der andere Film, der jetzt auch, glaube ich, gar nicht so lange her ist, heißt im Englischen Season of the Witch. Also irgendwie Saison der Hexe. Im Deutschen hat er aber einen anderen Namen. Und zwar völlig verwirrenderweise Der letzte Tempelritter. Und kurzum, worum geht es in dem Film? Eigentlich irgendwie schnell zu erzählen. Nicolas Cage zusammen mit seinem, ich sag mal, besten Kampf mit Soldatgefährten Ron Perlman. Das ist der ziemlich brachial aussehende Typ, den man aus Hellboy zum Beispiel kennen könnte. Kommt zurück in sein Heimatdorf oder in seine Heimatstadt und leider ist halt dort die Pest am Wüten. So oder so, sehr viele Leute erkranken halt daran und sterben und keiner weiß genau, woher das kommt. Mit der Medizin waren sie halt damals noch nicht so weit. Und wie das halt so ist, wird halt als Sündenbock eine Hexe benannt. Diese Hexe ist ein relativ junges Mädchen, das auch schon direkt gefangen genommen worden ist und in einem Käfig steckt. Und mehr oder weniger dem Tod oder dem Scheiterhaufen oder was das auch immer da für Hexenprüfungen gab, entgegengeht. So oder so, da er als Tempelritter oder Kreuzritter eine gewisse Autorität halt hat, sagt halt Nicolas Cage, er war nicht damit einverstanden, dass diese Hexe keinen fairen Prozess bekommt, denn so wie er sie sieht, hat sie halt keine sonderlichen Hexenfähigkeiten und sieht eher nach genau dem aus, was man da sieht, und zwar halt irgendwie ein 20 Jahre alte Frau. Sie entscheiden sich dann, diese Hexe in ein Kloster zu transportieren, denn in diesem Kloster gibt es irgendwie Experten, die sich mit Hexen auskennen, und dort soll ihr halt ein fairer Prozess gemacht werden. Und da sich natürlich keiner so richtig traut, diese Hexe zu begleiten, macht das Nicolas Cage und halt Ron Perlman. Weiterhin ist da noch ein Priester dabei und andere Leute. So oder so, es passiert halt, was halt passieren soll. Der Wagen oder dieser Transport wird halt angegriffen und einer nach dem anderen in diesem Transport sterben, bis es zum Schluss nur noch 3 Leute sind und die Hexe, halt der Priester, Nicolas Cage natürlich und Ron Perlman. Während dieses Transportes ist dann auch nicht immer hundertprozentig klar, ob diese Angriffe halt irgendwie Zufälle sind oder ob es die Hexe zum Beispiel schafft, andere Leute oder Tiere zu beeinflussen oder Situationen herbeizuhexen, die dann halt dafür sorgen, dass da Leute sterben. Tatsächlich kommt das halt nie so ganz raus und das ist halt ein Rätsel in diesem Film. Naja, zum Schluss kommen sie dann halt in dem Kloster an, um halt festzustellen, dass in dem Kloster alle schon tot sind und keiner halt mehr diesen Prozess vernünftig durchführen kann. Was dann halt passiert ist, dass sie halt feststellen, dass diese Hexe tatsächlich keine Hexe ist, sondern viel eher besessen ist. Und sie versuchen sie dann halt in den letzten Minuten des Films zu exorzieren. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel gespoilert, aber man wird den Film wahrscheinlich nicht wegen der Story gucken, sondern eher wegen den Action-Szenen oder wegen dem Film oder wegen den Schauspielern.
Wegen Nicolas Cage.
Ja, wegen Nicolas Cage vielleicht auch nicht, aber vielleicht eher, weil man halt dann doch irgendwie auf so Schwertkämpfe steht und ja, in diese Welt so ein bisschen eintauchen will, schwer zu sagen. Hast du von dem Film schon was gehört?
Ja, aber ich habe mich bisher mit einem großen Bogen drum gehalten. Also der fällt bei mir leider in die Kategorie Cage-Filme, die ich mir nie anschauen werde. Ja. Also generell mit so Kostümfilmen, die müssen wirklich gut sein, dass sie mir gefallen. Und ich habe im Vorfeld leider zu viel Schlechtes über den Film gelesen, dass ich einfach sagen muss, nee, also wenn er mal dann im Fernsehen läuft, werde ich ihn mir wahrscheinlich anschauen.
Ja, also richtig, richtig schlecht ist er nicht. Aber er hat auch wirklich irgendwie kein Highlight oder irgendwas, was ihn wirklich gut machen sollte. Und ja, er ist halt ungefähr so, er plätschert halt so daher und überrascht einen auch irgendwie an keiner Stelle. Ja, was soll ich sagen?
Okay. Nee, also wie gesagt, wenn er mal im Fernsehen läuft, werde ich ihn mir wahrscheinlich anschauen. Aber eine Frage.
Gerne. Schreit
Nicolas Cage in dem Film?
Schreien?
Ja. Weil ich verdrehe die schon. Theorie, dass es keinen Film mit Nicolas Cage gibt, wo er nicht schreit.
Achso. Ja, also an irgendeiner Stelle schreit er bestimmt. Mindestens bei dem Angriff im Wald oder zum Schluss im Kloster. Vor Schmerzen oder vor Wut oder weil er jemanden sucht, weil er nach jemandem ruft? Oder wie meinst du das mit Schreien?
Also, wie gesagt, er schreit halt. Die Gründe sind verschieden, aber es ist bei Cage-Filmen sehr auffällig. Also mit Schreien, wütendes, lautes Reden. Also
ja, kommt da drin auch vor. Definitiv.
Okay. Böse Zungen würden jetzt Overacting sagen, aber okay, soweit möchte ich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Ich finde Nicolas Cage, das hat ja Philipp vorhin auch erwähnt, Nicolas Cage-Bashing ist eigentlich langweilig, weil der Mann hat auch tatsächlich gute Filme gemacht, aber wie gesagt, hat der Philipp auch vorhin schon alles dazu gesagt.
Okay. Ja. Mach's rein.
Okay. Dann bin ich dran, richtig?
Ich denke schon, wenn du willst, oder, wenn du noch einen hast.
Oder hast du noch irgendwas zum Film?
Ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es klingt jetzt alles, also es ist relativ schnell erzählt und das Problem ist halt, dass ich meine, ich könnte noch ein paar mehr Szenen erzählen, zum Beispiel, was genau in diesem Wald passiert oder an einer Stelle wollen sie über eine Brücke rübergehen und ja, ich meine, es ist halt, ich meine, wenn ich kann dich da ja mal so ein bisschen ausfragen. Ich wette, du bist da dem Film während des Zuguckens schon meilenweit voraus. Da, die sind halt noch in einer Truppe mit, lass es 5 Leute, die zu dem Zeitpunkt noch dabei sind, unterwegs. Und dann haben halt auch dieser sehr schwere Wagen mit dem Käfig, wo halt die Hexe drin ist. Und so oder so, um halt zu dem Kloster zu kommen, müssen sie über eine Schlucht. Und diese Schlucht ist halt überspannt mit dieser typischen Seilholzbrückenkonstruktion, die ich im wahren Leben noch nie gesehen habe, bisher immer nur in Filmen. Du kannst dir ungefähr so eine Seilholzbrücke irgendwie vorstellen, oder? Mhm.
Ja, ja.
Aus rein. Und dann, ich sage mal, die wollen natürlich über diese Brücke gehen und erste Vermutung, was passiert, während sie über diese Brücke gehen?
Wird die Brücke angegriffen, bevor oder nachdem sie die Mitte überquert haben?
Ja, angegriffen so richtig ist halt also wieder nicht so ganz klar, aber was passiert ist, die Brücke geht natürlich kaputt.
Der Klassiker.
Natürlich. Und während halt diese Brücke kaputt geht, passieren halt auch noch solche 0815 Geschichten, wie Leute fallen halt runter und werden im letzten Moment gefangen oder ein paar von diesen Holzbrettern, die ich sage jetzt mal wie so, die halt den Boden ausmachen, brechen halt mittendrin weg und ja, das sind alles so Szenen, die man bestimmt schon in 5 Filmen auch so gesehen hat und das reiht sich in diesem Film doch sehr stark aneinander. Oder eine andere Szene, wo sie im Wald sind und angegriffen werden und sie sich dann halt um das Fahrzeug herumstellen, um halt es besser zu verteidigen. Oder eine Person, die halt mal eben kurz für ein paar Minuten weggeht und dann nicht wiederkommt und einer dann hingeht, um nachzugucken und nur noch die Leiche findet. Und halt all solche Szenen, die man wirklich, wirklich, wirklich in ganz, ganz vielen Filmen schon gesehen hat.
Ja gut, da passt ja tatsächlich fast mein nächster Film auch wieder irgendwie rein. Szenen, die man in ganz vielen Filmen so schon gesehen hat.
Ja, dann schieß los.
Die Rede ist von Rapunzel neu verföhnt. Nein, natürlich nicht. ich habe es ja schon auf der Zelle Leute Facebook-Seite ein bisschen gespoilert. Für mich wirklich der Film des Jahres, nein, nicht ganz, aber ich muss sagen, ich hatte lange Zeit selten so viel Spaß mit einem Film. Die Rede ist von A Hobo with a Shotgun. Hast du ein bisschen im Vorfeld was zu der Entstehung von dem Film mitbekommen, Carsten?
Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber soweit ich weiß, ist das ja einer von diesen Filmen, so ähnlich wie Machete, die vor Planet Terror oder wie ist der andere nochmal?
Du meinst das Grindhouse-Feature
ja, quasi? Ja, genau, richtig.
Die also da als Planet Trailer. Terror und Death Proof.
Genau, die da als Trailer vorliefen, aber nie echte Filme waren und jetzt dann doch echte Filme geworden sind.
Ja, kommt ein bisschen in die Richtung. Also Rodriguez hat damals, soweit ich das weiß, auch einen Wettbewerb gemacht und hat meint Filme, da ist auch der eingereicht worden. Der hat es allerdings nicht ins Finalprodukt geschafft, beziehungsweise ist er meines Wissens zwar schon verwendet worden, allerdings nur in Kanada und in paar Kinos in Amerika. Also in Europa hat der Film tatsächlich mehr oder weniger der Trailer Bekanntheitsgrad dadurch erreicht, dass der auf YouTube eben zu sehen war und das auch nach einem ziemlich launigen Trailer aussah, nach einem ziemlichen Spaßfest. Aber im Gegensatz zu jetzt Machete ist der Film eher mit einem kleinen Budget gedreht worden. Also ich habe jetzt keinen Plan, was Machete gekostet hat, aber wenn man sich das Cast anschaut von Robert De Niro, Don Johnson und so weiter, kann ich mir nicht vorstellen, dass der unter 30, 40 Millionen gekostet hat.
Don Johnson.
Toller Schauspieler.
Der ist bestimmt ziemlich teuer.
Also ich denke mal, De Niro will auch für eine kleinere Rolle,
ja, aber
es wird in den Rahmen sprengen. Jedenfalls, der Film ist mit 3 Millionen gedreht worden und 3 Millionen reichen normalerweise, glaube ich, in Hollywood dürfte das nicht mal fürs Catering reichen. Ist gedreht worden in Kanada, USA von, ist auch ein Erstlingswerk, von Jason Eisner und in der Hauptrolle. Und tatsächlich ist es auch der einzigste prominente Name. Im Cast sieht man vielleicht noch von, Gregory Smith ist noch was Bekannteres. Also jedenfalls der große Name vom Film, der auch, muss man ehrlich sagen, den Film zum großen Teil mitträgt, ist Rutger Hauer. Ich erzähle ein bisschen was mal, würde ich sagen, zur Handlung, wenn man so will. Wobei die Handlung da echt keine große Rolle spielt. Der namenlose Hobo steht in Amerika umgangssprachlich für Vagabund und so weiter, kommt in einer Stadt an, wo er einen Neuanfang machen möchte. Diese Stadt heißt interessanterweise Scumtown.
Also, Abschaum,
wo man schon auf den leichten Gedanken kommen könnte, dass das mit dem Neuanfang wohl nicht so eine einfache Sache wird. Und wie sich dann auch schnell herausstellt, ist in der Stadt also sprichwörtlich Sodom und Gomorra los. Ob es jetzt pädophile Weihnachtsmänner sind, Straßenbanden, afroamerikanische Muskelberge, die 12-jährige Mädels zum Anschaffen schicken. Also da ist alles an Verbrechen vertreten, sprich da werden wirklich die normale Bevölkerung wird terrorisiert und alles so im Schatten von einem großen Gangsterboss. Ich bin gerade auf der Suche nach dem Namen, weil der hat die einzige große Rolle, wo ich kenne, wo der mitgespielt hat, ist in, wie hieß die Serie? Ich habe es vorhin aufgeschrieben, habe aber den Zettel dummerweise zur Seite gelegt. Ganz klasse.
Lex,
The Dark Zone. Also hat er. Ja, also da weiß man schon ungefähr das Niveau, aber er spielt die Rolle wirklich wahnsinnig überzogen. Ich glaube, Brian Downey dürfte es sein, aber wie gesagt, ich bin mir da jetzt nie. Ja, Brian Downey, genau, der spielt den großen Gangsterboss, der mit seinen 2 Söhnen dann quasi alles in der Stadt am Kochen hält. Und jedenfalls, der Hobo will eigentlich nur seine Ruhe haben, was dann auch sehr anspruchsvoll inszeniert worden ist, mit einer Szene, wo er sich in einem Pfandleihshop einen Rasenmäher anschaut, der ihn so auf die Idee bringt, das ist der Neuanfang, ich könnte den Leuten den Rasen mähen. Er erinnert mich an gute alte Zeiten, also hoch anspruchsvoll inszeniert wurde. Zwinker. und er hält sich eigentlich aus dem ganzen Gestehen der Stadt raus, wodurch diese ganze absurden Geschichten, die man da auch zum Teil zu sehen bekommt, nochmal eine Spur heftiger wirken. Bis er bei einer Vergewaltigung dazwischen geht und den Täter dann auch der Polizei übergeben will und dann aber feststellt, dummerweise ist die Polizei mit dem Gangsterbus unter einer Decke, darauf wird er auch verprügelt, wird dann auch von der Dame bzw. Prostituierte, die vergewaltigt werden sollte, erstmal wieder gesund gepflegt. Aber selbst das hat unseren Hobo noch nicht zum Kochen gebracht. Erst als der Pfandleiher, wo er den Rasenmäher dann kaufen möchte, überfallen wird, greift sich Hobo seine Schrotflinte und fängt an, unter dem Gangsterpack aufzuräumen. Und das mit Schmackes. Aber natürlich lässt sich das der Gangsterboss auch nicht gefallen und macht dann wiederum gegen die Obdachlosen mobil. Beziehungsweise ist da ja auch noch das mysteriöse Killer-Kommando The Black, was wohl direkt unsterblich zu sein scheint, beziehungsweise schon Jahrhunderte alt zu leben scheint. Zumindest scheinen sie was mit dem Tod von Jesus Christus zu tun zu haben. Ja, ich spoiler wahrscheinlich schon wieder. Ich sag nur eins, der Film ist ein unfassbar riesengroßer Spaß für mich gewesen, weil er die Dinge richtig macht, die meines Erachtens Machete falsch gemacht hat. Also bei Machete, da muss ich einfach kurz den Einwurf machen, finde ich grundsätzlich eine tolle Idee, aber Danny Trejo ist erstens kein toller Schauspieler, also er ist limitiert, während ein Rutger Hauer durchaus, auch wenn er B-Filme zum großen Teil gemacht hat, tatsächlich ein wirklich, wirklich guter Schauspieler ist. Ich meine, die Szene von Blade Runner genießt ja nicht ohne Grund einen Kultstatus. Zum anderen will Machete so bewusst nochmal eins aufsetzen. Also so Sprüche wie Machete verschickt keine SMS haben dem Film meines Erachtens echt nicht gut getan. Und das macht der Film ein bisschen anders. Er nimmt in Anführungszeichen seine Vorbilder ernst, aber er nimmt sie aber auch nicht zu ernst. Aber er packt eben auch nicht noch diesen Holzhammer-Humor rein. Und dazu kommt noch eben Rutger Hauer, der diesen Hobo wirklich toll spielt. So dieser, lasst mich doch einfach in Ruhe. Wer den Trailer kennt, wird zum Beispiel auch diesen sehr tollen Monolog gesehen haben, den Rutger Hauer im Film hält, wo er auf einer Säuglingsstation den Babys eigentlich klar macht, dass sie sowieso als Penner enden werden. Zum restlichen Schauspieler muss man leider sagen, da hält der Film das B- bis C-Niveau, also die sind grottenschlecht. Man darf übrigens auch nicht den Fehler machen und darf diesen Film in diese 70er Revenge-Kiste stecken, also dass er da eine Hommage sein möchte, sondern sagen wir mal so, ein Drittel bedient sich tatsächlich so dieser 70er Revenge-Geschichte, allerdings greift er dann sehr dieses 80er Jahre Action-Kino auf, was man zum Teil aus Filmen wie Der Exterminator, Ein Richter sieht rot oder wie die ganzen Filme halt heißen, also die quasi direct to VHS quasi gedreht worden sind. Der Film hat zudem, was ich sehr geil finde, dass der Film komplett ohne CGI-Effekte bei den Special Effects auskommt. Also die sind zum Teil wirklich recht derbe, aber sind handmade gemacht und wirklich auf einem guten Niveau handmade gemacht, bis auf ein paar Ausnahmen, wo bewusst gewählt sind. Aber wirklich, das freut mich zumindest, dass man mal wieder auch handwerkliche Tricks im Kino sieht, in einer Zeit, wo inzwischen eigentlich alles mit CGIs funktioniert. Und Computereffekte gibt es zwar, allerdings liegen die eher so in der Farbgebung des Films. Der Film wurde interessanterweise in Technicolor gedreht und zudem wurden die Farben richtig nochmal überarbeitet, dass die Farben richtig grell rüberkommen, was einen tatsächlich sehr an diese VHS 80er-Movie-Zeiten ein bisschen erinnert. Jedenfalls wäre so ein bisschen für mich wirklich ein spaßiger Partyfilm hoch 10. Allerdings wäre ähnlich gebürstetes Hochglanzkino wie Machete es leider irgendwo doch schon war erwartet. Der könnte enttäuscht sein, weil das Ganze doch schon eher in die Richtung Troma, Atomic Hero, Glass of Nuke M High geht. Also wirklich richtig trashig ist. Aber wirklich eine Spaßgranate. Das fängt, wie gesagt, bei den ganzen Inszenierungen an, bei den zum Teil total überzogenen Figuren. Beim Score, man hat sich beim Score beispielsweise bei 60er, 70er Jahre Filme bedient, unter anderem so Klassiker wie Der Hexentöter von Schloss Dartmoor. Aber auch bei europäischem Thriller-Kino, also sehr schön ist zum Beispiel, dass man die Titelmelodie von Jean-Paul Belmondos Der Greifer drin hat. Ein Riesenspaß für Leute, die auch damit leben können, dass der Film durchaus auch auf guten Geschmack ziemlich scheißt auf gut Deutsch. Wer also kein Problem mit brennenden Schulkindern hat.
Was für brennenden?
Brennenden Schulkindern. Ja gut, da spoilere ich jetzt auch mal eine Szene. Also es wird tatsächlich ein ganzer Schulbus mit Kindern angezündet.
Oh Mann.
Aber wie gesagt, das Ganze nicht irgendwie, dass man mit einem erhobenen Zeigefinger da sitzt, sondern wirklich eigentlich sich ein Grinsen nicht verkneifen kann. Also der Film ist in jeder Richtung politisch unkorrekt, wenn man so will. Und bei dem Film kriegt auch jeder eins auf die Mütze. Zum Film selber noch vielleicht den dezenten Hinweis. In Amerika ist er derzeit über diverse Voice on Videos on Demand Plattformen zu bekommen. Da habe ich ihn auch her. Allerdings mit ziemlichem Aufwand, weil IP-Sperre Dreck. Er kommt im Juli als DVD Blu-ray auf den Markt. Da man bei dem Film getrost auf eine deutsche Synchro verzichten kann, wobei dann so eine pornoartige Synchro fast schon dazu passen könnte. ja, jedenfalls, da man darauf verzichten kann, lege ich es wirklich aufs Herz, den Leuten ans Herz, den Film zu holen. Er ist sein Geld wirklich wert. Wer den Trailer noch nicht kennt, auf jeden Fall auf YouTube anschauen, beziehungsweise auch auf hobo-shotgun.com gehen, wo die Filmemacher selber dann auch nochmal einen Fake-Trailer-Contest gemacht haben, wo dann auch nochmal Fake-Trailer zu sehen sind, die jetzt nichts mit dem Film zu tun haben, aber auch sehenswert sind. Jedenfalls von mir, ich fand ihn super toll, ich bin aber auch ein Kind, ich bin in den 80ern aufgewachsen, VHS-Kassetten und so weiter. Ich hatte einen Riesenspaß damit und ich persönlich kann nur noch mal sagen, ich fand ihn auch wirklich besser als Machete, der mir zwar ganz gut gefallen hat, allerdings ich nie das Gefühl hatte, dass mir da, wo ich letzten Endes das Gefühl hatte, da hätte der Trailer eigentlich auch gereicht. Mein Carsten, könntest du dich für sowas begeistern?
Ja, ich muss gestehen, Machete habe ich bis heute noch nicht ganz gesehen, obwohl ich ihn auf alle Fälle noch mal gucken wollte. Weil das halt irgendwie so Filme sind, die man mit einem Augenzwinkern dann gucken kann. Ich meine, auch wenn sie sich dann selber da doch ein bisschen ernst nehmen, weiß ich nicht, kommt halt so dieses 80er Jahre deutscher Videoring-Feeling oder so ja. Wieder, wo man dann irgendwie Filme findet, die dann irgendwie ganz neu sind, aber dann doch nur eine Mark kosten. Und naja, die ja, also sind auch irgendwie alle eher schrottig waren, oder?
Ja, ich meine, also sagen wir es mal so, diesen Film würde ich nie im Leben meiner Freundin vorsetzen, weil die würde wahrscheinlich sagen, das ist totaler Volldreck. Aber das ist einfach für mich Trash, aber es ist gut gemachter Trash. Ich schaue sowas um einiges lieber an als Moby Dick 2010 oder Megalosaurus gegen Shark Octopus oder wie die ganzen Dinger heißen oder die x-te Zombie Apokalypse of the Ewig was
verwurscht. Ja, Zombies sind im Moment wirklich, sag ich mal, sehr, 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 sehr oft dabei.
Ja, und deswegen ist auch mal ganz cool, einen Film zu sehen, wo eben das nicht aufgreift. Jedenfalls klare Kaufempfehlung, ob der Film irgendwann in deutschen Gefilden erhältlich sein wird, ich bezweifle es. Und wie ich gerade sehe, Philipp, bist du wieder da?
Ich versuche es, aber noch ist er nicht wieder da.
Okay.
Ja, wollen wir dann noch, soll ich noch einen vorstellen oder wollen wir es dann dabei belassen?
Also wie du magst, also gut, ich hätte auch noch ein paar Filme, aber da das Ganze jetzt nur eine Zweierrunde ist und wir wissen ja, die Leute hören es wegen Philipps erotischer Stimme ja. Und außerdem ist ja niemand da, der mich herbeleidigt.
ja, ich bin halt zu harmoniesüchtig,
ja,
tut mir leid. Ich weiß nicht.
Wie viel haben wir denn bisher aufgenommen? Wie lange sind wir denn schon dabei?
Oh, weiß nicht, ich muss ein, zwei Mal schneiden, aber 1:10 haben wir bestimmt schon zusammen.
Also ich würde sagen, da ist jetzt 3 Filme, 4 Filme du, 4 Filme ich, oder?
Dann müsste ich, glaube ich, noch einen, oder?
Dann mach doch noch einen. Also,
ja gut, okay. Dann frage ich mal einfach mal. Willst du den Film 44 oder willst du was von dem Film 44 Inch Chest wissen?
gerne. Sagt mir zwar auf die Schnelle gar nichts, aber...
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt überhaupt richtig ausgesprochen habe. Also, 44-Inch-Chess. Das ist so ein klassischer Videothekenfilm, wo dann auf der, wo dann in der Videothek steht, die britische Antwort auf Pulp Fiction.
Oh.
Ach, Quatsch, Entschuldigung. Die britische Antwort auf Reservoir Dogs.
Oh.
Ich habe jetzt gerade ein wenig meine Tarantino-Filme durcheinander geworfen. Nee, aber dann denkt man natürlich, oh, das ist ja schon mal eine deutliche Ansage. So britische Gangstergeschichten sind ja in der Regel nicht schlecht. Ich meine, ich denke da natürlich eher an so Perlen wie Lock, Stock and Two Smoking Barrels oder Rock'n'Roller, also diese Dinger. Aber 44-Inch-Chess könnte ja auch erstmal gut sein. So oder so. Eine Vorwarnung vorneweg. Der Film handelt eigentlich, bis auf wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen, spielt er sich komplett in einem Raum ab. Also die verlassen den Raum selten und alles... Und auch so wirklich die gesamte Handlung und alles, was passiert ist, wird halt komplett über Dialoge erzählt. Also Handlung gibt es in dem Film ganz, ganz wenig und man bekommt auch nie wirklich etwas mit, sondern man sieht auch nie wirklich, wie immer etwas passiert, sondern es wird im Nachhinein immer erzählt, was irgendwer irgendwie gemacht hat. Und das Ganze ist halt unglaublich dialoglastig. Und wenn man auch da mal zum Spaß auf die englische Tonspur schaltet, da muss man schon sein britisches Englisch ordentlich trainiert haben, um den Leuten auch zuzuhören. Ansonsten besser auf Deutsch hören. Also das gibt zum Beispiel auch so ein Problem mit Rock'n'Roller, den ich im Original fast gar nicht verstehe. Und
Snatch.
Ich glaube, da weiß ich schon gar nicht mehr, weil den habe ich, glaube ich, zuerst auf Deutsch gesehen. Aber naja, bei 44-Inch-Chess ist es ähnlich. Mhm. Naja, die Handlung ist dann, und jetzt kann man da irgendwie nur schwer irgendwas erklären, denn so ziemlich alles, was man erzählt, spoilert. Denn man beginnt den Film und sieht halt eigentlich einen Typen, so einen älteren Kerl, ich würde ihn so 50 schätzen, mit ein bisschen Bart und ein bisschen beleibt im Stuhl sitzen. Und er fängt halt an zu erzählen und er ist sichtlich mitgenommen. Naja, kurzum, worum geht's? Colin, der Typ, den ich gerade beschrieben habe, der ist halt ein wenig deprimiert, weil ihn halt seine Frau, die er jetzt viele, viele Jahre lang, die ihn viele Jahre lang begleitet hat, hat ihn verlassen. Und zwar aus dem Grund, weil sie einen Kampf hatten, weil sie ihn betrogen hatte. Nun ist Colin nicht irgendwie jemand, der damit irgendwie locker umgeht oder damit Diskussionen mit dem Mann diskutiert, mit dem seine Frau fremdgegangen ist, sondern er ist halt ganz klar im kriminellen Milieu unterwegs und hat halt auch entsprechende Kollegen, die ihm helfen, die Person zu finden und dann auch in einen Schrank zu sperren. Und dieser Schrank, der steht halt in diesem Raum zusammen, wo halt Colin auch sitzt und seine gesamten Kollegen, alles ziemlich üble, Mafia-artige Typen, reden halt die ganze Zeit auf ihn ein, was die denn mit diesem Typen machen sollten. Sie sollten ihn verprügeln, sie wollen ihn erschießen, sie wollen ihn kastrieren und dann doch nicht. Und dann diskutieren sie sehr lange rum, ob tatsächlich Colin nicht Schuld hat, dass seine Frau ihn betrogen hat, weil er vielleicht nicht mehr so viel Zeit für sie hatte. Und später kommt dann tatsächlich auch noch seine Frau ins Spiel, obwohl das jetzt auch schon wieder so ein Spoiler ist, denn am Anfang hat man eher den Eindruck, dass er in diesem Kampf, der da entbrannt ist, seine Frau vielleicht sogar Krankenhaus oder sogar tot geprügelt hat, was dann aber tatsächlich nicht der Fall war. So oder so, ich weiß nicht, ob du dir den Film jetzt wirklich vorstellen kannst. Er findet halt fast die ganze Zeit in diesem Raum statt. Komplett alles das, was ich dir erzählt habe, hört man eigentlich aus Dialogen zwischen den ganzen Leuten raus. Und richtig viel passiert in dem Film nicht. Der Film ist aber nicht wirklich schlecht. Er ist anstrengend zu gucken, man muss sich da schon die Zeit für nehmen und manchmal sind die Dialoge doch drehen sich irgendwie immer um das gleiche Thema und an manchen Stellen ist das sogar schon fast ein bisschen peinlich, weil manchmal wird Colin halt von so einem etwas älteren Typ die ganze Zeit beleidigt und dann startet wirklich eine 3 Minuten lange Nonstop-Beleidigung, die, wo wirklich jede Beleidigung, die du in der deutschen Sprache dir ausdenken könntest, angefangen von Arschloch bis hin zu, ja, keine Ahnung, wird wirklich alles durchgegangen und das hört man sich halt die ganze Zeit an. Und also aber richtig irgendwie Meilenstein des Kinos ist es auch nicht. Ich glaube, in den Kritiken oder so hat er durchschnittlich abgeschnitten. So gut wie Reservoir Dogs ist er auf keinen Fall. Also zumindest trifft er da nicht so sehr meinen Geschmack. Da hat Reservoir Dogs irgendwie ein bisschen mehr, schwer zu beschreiben, ein bisschen mehr Schmiss oder ist halt einfach anders. Ja, erzähl ruhig.
Na gut, ich meine, bei Reservoir Dogs hat sich ja natürlich auch ein bisschen sehr neu wahrscheinlich auch angefühlt.
Ja.
Also, ich weiß nicht, weil du den gesehen hast, aber ich habe den in den 90ern gesehen, also wo er im Kino lief und da war das natürlich schon so ein Erlebnis.
Ja, stimmt. Also sowas hatte ich vorher definitiv auch noch nicht gesehen. Aber 44-Inch Chest hat man, ist auch kein gängiges Film. Man könnte sich fast schon wie ein Theater, wie ein abgefilmtes Theaterstück vorstellen. Und ist halt dementsprechend auch, ich weiß nicht, ob du mal Buck gesehen hast, also irgendwie Käfer, B-U-G, Buck.
Ja, ja.
Ja, der ist halt ähnlich. Also da findet halt die ganze Zeit in diesem Raum statt. Und so oder so, Ist okay, aber auch, ich will jetzt nicht unbedingt anspruchsvoll sagen, aber man muss sich zumindest sehr viel Zeit für einen Film nehmen und muss sich einfach damit abfinden, dass halt nicht allzu viele Handlungen außerhalb dieses Raums geschieht und sehr, sehr viel oder 90% komplett in Dialogen abgehandelt wird.
Also sagen wir es mal so, von deiner Beschreibung her hört sich das auf jeden Fall für mich nach einem Film an, den ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Also ich mag auch so kammerspielartige Filme, die quasi räumlich auch beschränkt sind. Also ein paar meiner absoluten Klassiker sind da drunter.
Ah, okay. Ja, dann guck ihn dir ruhig mal an. Also ich weiß
nicht, ob es den bei Amazon?
Ich weiß nicht, ob es mir Amazon gab. Ich habe ihn aus meiner Videothek, aber ich wette, den gibt es auch bei Amazon.
Ah, okay.
Also,
ja, also hört sich nach einem geilen Film an. Also zumindest nach einem guten. Ich meine, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn sowas wie die Antwort auf ... auf dem Cover steht. Außer bei Im Alleingang die Antwort auf Rambo, der ist nach wie vor großes Kino. Es wird halt beworben, wobei wir auch wieder bei dieser Cover-Geschichte werden, die ich ja vorhin auch erwähnt habe. Dafür kann ja der Film so gesehen nichts, aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen.
Ja, also ich habe nochmal schnell nachgeguckt. Ihn gibt es bei Amazon und die Fotos sehen auf alle Fälle actionreicher aus, als der Film tatsächlich ist.
Ah, okay.
Und richtig viel, was soll man sonst noch sagen? Also nichts, was den Film, also sonst könnte man es halt, also ja, nein, Punkt.
Okay, jo, sehe ich das dann richtig? 9 Filme, wie anfangs angekündigt. Leider nur einer mit Philipp, der aus technischen Gründen leider nicht dabei sein konnte. Schade. Also ich habe mich schon auf diverse Dispute extra vorbereitet. Aber okay. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuhören. Für mich ist es jetzt ein bisschen ungewohnt, die Abmoderation zu machen.
Das machst du gut.
Ja, aber das sehe ich mal, wie viel Philipp da macht. Also jedenfalls, nächstes Mal kann ich leider auch nicht sagen, da Philipp da auch wahrscheinlich eher informiert ist wie ich. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Von mir nochmal, schaut euch gefälligst Hobo with a Shotgun an und kauft euch gefälligst Urlaub in der Hölle, aka 4 im rasenden Sarg, aka Ride with the Devil. Carsten, es war mir ein Fest, wie immer.
Ja, wir haben das Beste gemacht, was aus der Situation zu machen war.
Ja. Und wie gesagt, kommentiert auch gerne bei uns auf der Facebook-Webseite oder eben auf www.zelluleute.de und nicht nur im Kommentarbereich. Wir haben auch ein Forum. Also, wünsche euch noch einen schönen bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Jo, tschüss.
Tschüss.